uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute sind einige unter uns, die im Laufe des zu Ende gehenden Kirchenjahres einen lieben Menschen zu Grabe tragen mussten. Die Begleitumstände, die waren ganz unterschiedlich. Vom friedlichen Einschlafen im hohen Alter bis zur bitteren Niederlage im Kampf gegen die tödliche Krankheit in jüngeren Jahren. Und auch wenn der Tod in sehr unterschiedlicher Weise über Menschen aus unserer Mitte hereingebrochen ist, es hat sich immer wieder gezeigt, früher oder später ist dem Leben auf dieser Erde nichts mehr abzugewinnen. Und unser irdisches Leben, es ist charakterisiert durch Begrenzungen, durch Leid, oft auch durch Ungerechtigkeit. Und zwar Ungerechtigkeiten, die auch immer wieder zum Himmel schreien. Und wenn Ungerechtigkeit zum Himmel schreit, dann ist ja die Frage, hört da jemand? Hört jemand die Schreie? Reagiert Gott darauf? Wird Jesus irgendwann tatsächlich wiederkommen auf diese Welt? Wird er in dieser Welt eine gerechte Welt aufbauen, der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen? Darüber haben wir ganz intensiv letzte Woche ja beim Akzente-Gottesdienst nachgedacht. Noch heißt es für uns warten. Warten. Vor vielen, vielen Jahren hat Gitte Henning gesungen, ich will alles und zwar sofort. Und das ist ein bisschen auch das bis heute immer mehr eigentlich so das Lebensgefühl unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht mit der Geduld. Bist du ein geduldiger Mensch oder fällt Ihnen auch das Warten schwer? Ich glaube, Geduld ist nicht so wirklich unser Ding. Weil wir den Eindruck haben, wir können eigentlich alles machen. Und zwar immer dann, wenn das gerade gewünscht wird und nötig ist. Es wird immer alles schneller, immer alles hektischer, kürzer. Die Bildsequenzen in den Filmen, die werden immer kürzer. Die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus wird kürzer. Aus G9, Gymnasium 9 hat man auch gesagt, es muss in 8 Jahren gehen, muss man auch verkürzen. Und wer heute eine Bestellung aufgibt, der erwartet, dass sie morgen da ist, besser wäre es natürlich noch am gleichen Tag. Und einmal nicht die Macher sein zu können, sondern nur warten zu können, das ist für viele unerträglich. Und das gerade auch im Blick auf Leid, auf Tod, im Blick auf viele ungelöste Fragen, im Blick auf Fragen von Gerechtigkeit. Und was kann in dieser Situation der 2. Petrusbrief uns sagen? Wir haben vorhin einige Verse gehört. Und wenn man diese Verse liest und auch noch die Verse davor, danach, dann merken wir sind damit in guter Gesellschaft mit unseren Fragen. Schon in der ersten Christenheit war das Warten auf Gott, auf sein Wiederkommen, auf sein Wiederherstellen, das war die große Frage und doch gleichzeitig das große Problem. Die Frage, wann kommt denn Jesus wieder? Wann kommt er endlich wieder? Hat es doch immer wieder angedeutet. Nächste Woche fängt ja schon die Adventszeit an, erster Advent. Und Advent heißt ja Ankunft. Und das sind immer zwei Ankünfte im Blick. Einmal, dass Jesus natürlich vor 2000 Jahren angekündigt wurde und dann gekommen ist, feiern wir an Weihnachten. Aber Advent hat immer auch die Botschaft, Jesus hat gesagt, ich werde ein zweites Mal kommen. Und dann schaffe ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, dann schaffe ich Gerechtigkeit. Und die Leute haben damals schon gefragt in den ersten Generationen, wann wird das endlich sein? Wann kommt das? Und gerade der Ewigkeitssonntag bietet Anlass, dass wir die Blickrichtung etwas wechseln und dass wir das uns ganz klar machen. Ja, natürlich, wir wissen es ja, theoretisch wissen wir es alle. Das Leben hier ist nicht alles. Und der Ewigkeitssonntag hilft uns bedenken, dass unser Leben eine Perspektive hat, einen Blick über den Tod hinaus. Und der kann uns dann auch helfen, wenn man diese Hoffnung hat, dann hilft uns auch das im Leben jetzt, dann hat auch das Leben hier eine ganz andere Qualität. Und deswegen wollen wir uns schauen, was diese Verse sagen. Und es sind eigentlich 4 wichtige Hinweise, gibt uns der Petrus mit auf den Weg. Das erste Hinweis ist, Gottes Uhren gehen anders. Gottes Uhren gehen anders. Wo bleibt euer Gott? Wann kommt Jesus? Warum greift er nicht ein? So fragen auch heute Leute, wenn wir Christen von Advent, von Wiederkunft reden. Ja, wo bleibt er denn? Warum verhindert er nicht Kriege und Leid und Terror? Warum stoppt er nicht einen Putin? Warum bleibt alles hier beim Alten? Warum geht das immer so weiter, mit oder ohne eurem Jesus? Und ja, so kann man durchaus fragen. Denn wir leben in einer Welt, die immer chaotischer wird. Es ist ja ein Märchen zu sagen, die Menschheit wird immer humaner, immer aufgeklärter, quasi immer lieber und freundlicher und alles wird immer gerechter. Ein Blick in die Nachrichten zeigt, das Gegenteil ist der Fall. Die Jugendkriminalität nimmt zu. Im Namen Gottes bzw. im Namen Allah schlagen sich Menschen die Köpfe ein. Alles beim Alten, alles wie gehabt. Und deswegen haben schon auch in den ersten Christenheit Leute gesagt zu den Christen, ihr, was ist denn mit eurem Christus? Wir warten vergeblich. Schon unsere Vorfahren haben gewartet, die sind längst gestorben, alles bleibt wie es war. Und darauf antwortet der Petrus mit einer Erkenntnis, die sich natürlich schon im Alten Testament findet, vor allem in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 90. Und er macht deutlich, Leute, die Uhren Gottes gehen anders als unsere Uhren. Gottes Zeitmaßstab ist nicht der unsere. Schnell und langsam, das sind unsere Beschreibungen. Aber Gott passt da nicht hinein. Morgen heißt nicht unbedingt der nächste Tag. Gestern heißt nicht unbedingt der gestrige Tag. Ein Tag ist wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, es wirft alle mathematischen Berechnungen über den Haufen. Gottes Ewigkeit und Zeit sind anders eingeteilt als wir mit unseren Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Jahren. Und dabei haben wir das alle ja auch schon erlebt, in gewisser Weise, dass nämlich Zeit nicht gleich Zeit ist. Wir erleben Zeit immer subjektiv, ganz persönlich. Und das heißt, was uns lang erscheint, kann bei anderen Umständen sehr kurz sein. Ein Urlaubstag, ein schöner Tag, ein intensiver Urlaubstag, der vergeht wie im Flug. Man sagt, was, schon wieder vorbei? Oder der Urlaub, schon wieder vorbei? Schulferien, schon wieder vorbei? Aber ein Krankheitstag im Bett oder eine schwierige Klausur, das kann sich hinziehen, da sagt man, das findet kein Ende. Zeit ist immer subjektiv und Zeit ist relativ. Das will Petrus sagen, schon lange vor Einsteins Relativitätstheorie. 1000 Jahre bei Gott sind anders und können es vielleicht sein wie nur ein Tag. Und das heißt, wenn jemand sagt, warum verzögert sich all das, dann hat das auch damit zu tun, dass wir von verschiedenen Zeitbegriffen sprechen. Gottes Uhren gehen anders. Und jetzt ist aber noch die Frage, ja, wozu ist das dann gut? Und das ist das Zweite. Petrus sagt, Gottes Geduld ist unsere Chance. Gottes Geduld ist unsere Chance. Er sagt, wenn manche behaupten, Gott wird seine Zusage nicht einhalten, dann irren sie. Gott hat nicht vergessen, was er versprochen hat. Gott hat nicht die Wiederkunft verschlafen, sondern er hat Geduld, weil er nicht will, dass ihr verloren geht, sondern dass ihr die Chance habt, umzukehren zu Gott. Und das ist ganz wichtig. Wir haben einen Gott, der unglaublich geduldig ist. Dem brennt nicht gleich die Sicherung durch, wenn es nicht so läuft. Der reagiert nicht im Affekt, wenn sich die Menschen entfernen, nichts wissen wollen, sondern er ist geduldig, hat langen Atem, hat Zeit. Und das ist seine Stärke, es ist nicht ein Nicht-Können, sondern er könnte. Er könnte jeden Augenblick die Weltgeschichte stoppen. Er könnte den Ätna und viele Vulkane toben lassen, er könnte das Pulverfass Erde mit großem Krachen zergehen lassen. Gott könnte jederzeit sagen, jetzt ist Ende, jetzt machen wir die Schlussabrechnung, jetzt ist es zu Ende, jetzt kommen die Personalakten von jedem auf den Tisch, jetzt schauen wir dein Leben an. Könnt ihr jederzeit machen. Dass er es noch nicht getan hat, das ist die Chance für uns. Das ist die Chance für die Menschen, die Zeit zu nutzen zur Umkehr von falschen Wegen. Das ist die Möglichkeit, neu zu überlegen, wofür lebe ich eigentlich? Und was ist eigentlich mal mein Ziel? Wir alle sterben, aber wo gehe ich dann hin nach dem Tod? Und Gott möchte, dass wir darüber nachdenken und dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und dass wir sagen, ich möchte am Ende nicht irgendwo enden, im Nichts, im Dunkel, was weiß ich, wo immer, sondern ich möchte am Ende in den Himmel kommen, ins Paradies kommen. Da möchte ich hin. Und das geht nur durch Jesus. Durch den Glauben an Jesus, der unsere Schuld vergibt. Und das ist das, was Gott möchte. Er sagt, Leute, solange diese Welt sich noch dreht und weitergeht, auch in all dieser Ungerechtigkeit und in all diesem Chaos, es ist immer noch Zeit, dass ihr diesen Ruf und diese Einladung hört und dass ihr darauf reagiert. Deswegen ist er so barmherzig, deswegen so gnädig und geduldig. Das heißt aber auch für uns, wir dürfen auch nicht trödeln. Ist es nicht so, dass wir das mit der Ewigkeit ja nicht so eilig haben? Dass wir diese Frage immer gern hinausschieben. Aber ist es nicht so, wie wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind ein bisschen spät dran und Sie wollen mit dem Bus fahren und dann sehen Sie schon, kommen Sie dahin, dann sehen Sie, der Bus steht schon da, macht die Türen zu, will losfahren. Also fangen Sie an zu rennen. Und der Busfahrer sieht im Rückspiegel, ah, da rennt noch jemand, der hält noch an, macht die Tür auf, lässt Sie einsteigen. Da werden Sie nicht zum Busfahrer gehen und sagen, was sind Sie für ein Kerl, Sie sind ja völlig unzuverlässig, Sie müssen den Fahrplan einhalten, Sie dürfen nicht da noch warten und Passagiere aufnehmen. Nein, Sie werden dankbar sein, Sie sagen dankbar, dass Sie gehalten haben, dass Sie mich mitnehmen. Und so ist es auch bei Gott. Er wartet, er schaut in den Rückspiegel. Er sagt, ich schaue, wer kommt noch, wer läuft noch, kommen wir, setzen wir uns in Bewegung. Hören wir auf, ohne Gott zu leben und zu denken, uns auf ihn auszurichten. Das ist das Zweite, dass Petrus sagt, Gott hat Geduld, das ist eure Chance. Das Dritte in diesem Abschnitt, Jesus kommt plötzlich und Jesus kommt unerwartet. Petrus schreibt, es wird des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Ein Dieb meldet sich nicht an, ein Dieb ruft nicht vorher an, der schreibt nicht vorher eine WhatsApp oder eine Mail, dann und dann werde ich bei euch einbrechen. Er kommt wie ein Dieb. Für die, die gestorben sind, ist dieser Tag, der Tag des Herrn, in gewisser Weise ja schon gekommen. Ich sage es mal so, die sind schon im Wartezimmer der Ewigkeit. In manchen Traueranzeigen steht plötzlich und unerwartet. Und das stimmt manchmal auch tatsächlich. Aber es stimmt nicht immer. Aber es ist dieses Gefühlte, diese gefühlte Plötzlichkeit, die uns zu schaffen macht, dass es jetzt doch so weit ist. Und David, der große Dichter, der sagt im Psalm 39, Herr, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss, mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir. Und im Mose-Psalm, Psalm 90, heißt es ja, kommt dieser berühmte Satz, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und das ist so eine Sache, das ist immer so ein unangenehmer Impuls. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Das ist ein unangenehmer Impuls. Vom französischen Sonnenkönig, von Ludwig dem 14., weiß man, dass er in den letzten Jahren seinem Hofstaat, also allen, die um ihn herum waren, verboten hat, in seiner Gegenwart irgendwas mit Tod, mit Sterben zu erwähnen. War tabu. Er wollte nicht daran erinnert werden. Und er baute das prächtige Schloss Versailles auch aus dem Grund, weil er dort in Paris, wo er sonst war, in der Nähe eines Friedhofs gewohnt hat. Und das wollte er nicht. Er wollte nicht erinnert werden, dass wir sterblich sind. Klug werden, das ist aber entscheidend. Und das kann natürlich bedeuten, und vor allem wird es auch bedeuten vielleicht, dass der eine oder andere ein klärendes Gespräch führen muss. Mit einem anderen Menschen, wo er weiß, da sind Dinge nicht in Ordnung in meinem Leben gewesen. Und wenn es schon lange her ist, das muss geklärt werden. Ich will das nicht mit ins Grab nehmen. Vielleicht mit Kindern, mit Geschwistern, anderen Personen. Aber zum Klugwerden gehört auf jeden Fall, dass wir die Beziehung zu Gott klären und dass wir mit Gott unseren Frieden machen und dass wir sagen, danke Jesus, dass du vor 2000 Jahren auch für mich gekommen bist und dass du auch meine Schuld am Kreuz getragen hast und dass du für mich den Weg frei gemacht hast in den Himmel. Und ich nehme dieses Geschenk an, ich danke dir, Herr, ich will dir gehören, vergib mir meine Schuld. Das ist klug werden. Es gibt so eine alte Geschichte von einem Gastwirt in England. Und dieser Gastwirt, von dem hat man gesagt, dass er ein ziemlich liederliches, unmoralisches Leben geführt hat. Hat geflucht, hat blöde Witze erzählt, hat ein gottloses Leben geführt. Und er hat auch seine ganzen Gäste damit hineingezogen in dieses ganze gottlose Leben. Und dann ist Folgendes passiert. Eines Tages ist ein naher Verwandter gestorben von dem Gastwirt und dann musste er zur Beerdigung gehen. Und er musste in die Kirche gehen, wo die Trauerfeier stattfand. Aber er wollte nichts mit Gott, mit Bibel zu tun haben. Das war ihm wirklich. Er hat gesagt, das will ich nicht. Aber er, wie gesagt, er musste da reinsitzen. Aber seine Abneigung war so groß, dass er sich gesagt hat, wenn da vorne der Pastor die Predigt hält, dann werde ich mir die ganze Zeit die Ohren zuhalten. Und dann saß der drin und hat sich die Ohren zugehalten, quasi taub für das Wort Gottes. Und jetzt kommt die Ironie der Geschichte. Während er da sitzt, Ohren zu, da sticht ihn eine Mücke auf die Nase. In die Nase. Und dann nimmt er quasi reflexartig eine Hand weg natürlich, ja. Und in diesen wenigen Sekunden, wo er die eine Hand wegnimmt vom Ohr, in diesen Sekunden sagt der Prediger gerade, bestelle dein Haus, denn du musst sterben. Sofort wieder Ohren zu, bis zum Ende. Aber dieser Satz lässt ihn nicht mehr los. Bestelle dein Haus, denn du musst sterben. Er versucht es irgendwie zu verdrängen, aber es geht nicht. Morgens wacht er mit dem Satz auf, abends geht er mit dem Satz ins Bett. Bestelle dein Haus, denn du musst sterben. Und nach einem langen Ringen kommt es an den Punkt, wo er, so kann man wirklich nur sagen, vor Gott kapituliert. Und wo er sagt, ja, es stimmt. Ich muss mein Haus bestellen, ich werde auch irgendwann sterben. Und dann bittet er Jesus um Vergebung für sein gottloses Leben. Und dann sagt er, Jesus, ich lade dich ein in mein Lebenshaus, in mein Herz und ich lade dich aus in mein Gasthaus. Und dann erzählt man sich, dass aus einer gottlosen Spelunke ein christlicher Treffpunkt geworden ist. Jesu Wiederkunft ist plötzlich und unerwartet. Und schließlich das vierte, was Petrus uns mitgibt, ist, dass er sagt, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung und jetzt kommt es, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das ist wichtig, wohnt. Nicht nur ab und zu mal an einem oder anderen Stelle mal so aufflackert, sondern wohnt, durchdringt Gerechtigkeit. Und das ist das, was sich Millionen Menschen sehnen, nach ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Und es ist gut und es ist richtig, wenn auch Christen sich einsetzen für gerechtere Lebensbedingungen. Wenn Christen sich einsetzen in der Schule, bei der SMV oder als Betriebsrat oder in der Kommunalbundespolitik, wo auch immer. Aber wir erleben das immer wieder, wir kommen an die Grenzen, wir stoßen an Grenzen und wir merken, eine wirklich durchdringende, umfassende Gerechtigkeit werden wir nicht herbeiführen, die gibt's nur bei Gott. Und Gott, ja, Gott wird am letzten Tag beim jüngsten Gericht ein letztes Wort sprechen. Und dieses jüngste Gericht, das bestreiten viele Menschen in unserer säkularen, in unserer gottlosen Gesellschaft. Und sie bestreiten es vor allem dann, solange es ihnen gut geht. Wenn man im Wohlstand lebt, wenn man nicht im Krieg lebt, nicht unter Terror, nicht unter Ungerechtigkeit, dann kann man gut sagen, das brauchen wir alles nicht, braucht kein Gericht Gottes. Aber auf dieses Gericht, auf diese Gerechtigkeit, da hoffen Millionen Menschen in dieser Welt, die im Gegenteil das Gegenteil erleben, die nämlich unter Krieg und Terror und Ungerechtigkeit leiden, im Großen wie im Kleinen. Und die sagen, wann wird das endlich zu Ende sein? Und wann wird jemand diese Leute endlich zur Rechenschaft ziehen? Vor diesem Gericht fürchten sich die, die nichts wissen wollen von einem lebendigen Gott. Dieses jüngste Gericht, es wägt die Taten. Aber das Entscheidende ist ein Satz. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Das ist Bibel. Und mit Sohn ist Jesus gemeint. Wer Jesus Christus hat, als seinen Herrn, als Heiland, wer Jesus Christus hat, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht ins Gericht, der wird nicht verdammt, nicht verurteilt. Denn Jesus hat alle Schuld am Kreuz bereits bezahlt. Und das ist das Entscheidende. Freispruch in letzter Instanz. Und wir Menschen, wir sind verantwortungsvolle Wesen. Und deswegen muss jeder Mensch sich auch diese Frage stellen und auch gefallen lassen, dass Gott einmal jeden fragen wird. Ja, wie bist du eigentlich damit umgegangen? Gott wird sagen, ich bin dein Schöpfer, ich habe dich in diese Welt geschickt, ich habe einen Plan mit deinem Leben, ich liebe dich. Hast du in deinem Leben nach mir gefragt? Hast du dich nach mir orientiert? War ich der Regisseur, war ich nur ein Statist? Und wie hast du darauf reagiert, auf diese Botschaft, die wir jedes Jahr hören in der Advents-Weihnachtszeit, dass ich meinen Sohn für dich in die Welt schicke, Jesus? Hast du das angenommen, dankbar? Oder hast du versucht, verkrampft, irgendwie Punkte zu sammeln und irgendwie dich zu qualifizieren für den Himmel? Der sterbenskranke Martin Luther, der soll als eines seiner letzten Worte auf einen Zettel geschrieben haben, wir sind Bettler, das ist wahr. Bettler, das war seine Erkenntnis. Er hat gemerkt und gesehen, ja, wir sind unvollkommene Menschen. Wir sind alle fehlerhafte Menschen. Wir sind zerbrochene Geschöpfe. Wir können nicht kommen und sagen, schau mal, was ich alles hier mitbringe. Ja, wie viele Pokale und wie viele Urkunden und wie viele Spendenbescheinigungen, was weiß ich was. Sondern wir sind Bettler. Wir können nur an dem Tor des Himmels kommen und sagen, ich bin Bettler, ich stehe da mit leeren Händen. Aber ich vertraue, dass Jesus meine Schuld getragen hat. Und deswegen lass mich rein, weil Jesus das den Weg gebahnt hat. Und deswegen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hinausgeschoben ist nicht aufgehoben. Der jüngste Tag wird kommen. Und das jüngste Gericht ist kein Gerücht. Wann, das wissen wir nicht, aber das. Und es wird ein Tag sein der Gerechtigkeit. Ein Tag der Endgültigkeit und bis dahin hat Gott Geduld mit dieser Welt, mit uns, weil er möchte, dass noch viele Menschen nachdenken, umkehren und dieses Angebot annehmen der Vergebung durch Jesus. Am Ende wird er sein Versprechen einlösen. Siehe, ich mache alles neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Und alle, die auf diese Gerechtigkeit hoffen, die sagen Amen.